Die Amerikaner machen mit, wenn irgendwas zu 25% funktioniert und feiern dann ab, bis man irgendwann bei 100 angekommen ist. In Deutschland sagst du hier 94% fertig, Einsparung so und so und die sagen, komm wieder, wenn du 100 hast. Also die Deutschen sind ja ganz anders drauf. Das ist aus meiner Sicht der allergrößte Fehler, den alle Digitalisierer machen. Die kommen rein und reden von der Marslandung und in Wirklichkeit stehen die bei Excel. Also ich bin ja nicht cleverer als andere, schneller oder wie auch immer. Ich habe halt eine Prägung durch meinen Lebensweg mitgemacht. Ich halte auch die Selbstständigkeit nicht für das gelobte Land. Ne? Viele glauben ja, Selbstständigkeit heißt Porsche, Pelze, Palermo. Du kannst dir dem Reichtum nur durch Selbstmord entziehen. Also das ist ja nicht so.
Man könnte ja meinen, dass die Probleme der Globalisierung und der Logistik schon lange gelöst sind. Heute sind wir zum Beispiel in einem Call zwischen Paderborn und Washington und Stuttgart. Wir kriegen das digital hin, aber sobald Güter mit dabei sind, wird es schon deutlich schwieriger. Güter werden in Containern transportiert, Container müssen hin und zurückgebracht werden. Und da gibt es doch noch viele ungelöste Probleme, die sehr ineffizient sind. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit einem der Hotspots der deutschen Startup-Szene verbunden sind, nämlich Ostwestfalen, und mit einem ganz, ganz untypischen Startup, nämlich ein Startup, was nicht kurz aus der Uni rausgeputzelt ist, sondern schon mit beiden Beinen im Berufsleben stand. Und wir freuen uns sehr zu verstehen, wie kann man eigentlich so eine traditionelle Branche wie die Logistik richtig aufmischen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ralf Niemeyer.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und bin gespannt, wie sich das Gespräch hier entwickelt. Einen richtigen Leitfaden haben wir nicht, aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was ich dazu beitragen kann. Tatsächlich ist bei uns im C-Level alles 50+. Wir sind im Bereich Digitalisierung angekommen und ich behaupte mit einer gewissen Demut, dass wir auch sehr erfolgreich sind mit dem, was wir tun.
Und, ja, 50+ ist jetzt nicht das typische Thema.
Ja.
Frauke, du willst noch kurz rein. Ja? Wir schneiden mal ganz kurz. Frauke, sagst du mal?
Ralf, super. Ich freue mich auch. Ich weiß gar nicht, was ihr macht. Hol mich mal ab.
Das muss ich ein bisschen eingrenzen. Also wir haben uns natürlich befasst mit, wir haben eine ganz bestimmte Strategie, an welchen Stellen wir Digitalisierung überhaupt wollen im Bereich der Industrie. Christoph hat schon angesprochen, den Bereich Logistik, das ist aber nicht der einzige. Es gibt artverwandte Themen. Wir regeln beispielsweise alle anfliegenden Verkehre auf große Messegelände. Das sind tausende von LKWs, die wir pro Tag so organisieren, dass sie vor den Toren der Stadt angestoppt und dann systematisch just in time in die Stadt reingezogen werden, damit es vor den Geländen nicht zu Staus kommt. Wir haben eine große Plattform, über die NATO-Manöver organisiert werden, alle Truppen- und Materialbewegungen. Wir haben eine Logistikplattform, die sich mit allen Prozessen rund um Seekontainer befassen. Also das ist schon, geht dann jetzt rein in die Subbereiche. Also jede Primärplattform hat bei uns auch Sekundärplattformen, wie beispielsweise im Bereich der Messe. Messe besteht ja aus ganz...
Da muss ich mal kurz reingehen, Ralf, bevor du da weiter in deinen ganzen Use Cases aufblühst. Nochmal Messe. Was ich kenne ist, es ist die Bauma in München, ja, und auf dem Ring ist Stau. Mhm. Warum? Weil die irgendwie montags aufbauen wollen. Was macht ihr da jetzt ganz genau? Wie löst du dieses Problem? Weil ich, wenn ich das so richtig verstehe, die ganzen Messeaussteller, die müssen irgendwie mit ihren LKWs und ihre ganzen Materialien da ranbringen, ihre Stände, teilweise sind das auch große, schwere Geräte. Was löst ihr da? Welches Problem geht da an?
Also nehmen wir mal Berlin, das ist das Problem noch krasser. Die reißen die AWOs ab, denn der Senat sagt, Staus rund ums Messegelände sind nicht mehr zugelassen, löst das egal wie. Und dann sind wir als Referenten dazugeladen worden und haben denen gesagt, die dürft ihr gar nicht erst reinlassen in Berlin, die LKWs. Dann habt ihr die Probleme auch nicht. Das ist natürlich so einfach. Unterm Strich behauptet das, wir bilden Lockpoints rund um Berlin, stauen die da an und rufen die von da kontrolliert ab unter dem digitalen Wissen, wie lange sie jetzt mit diesem Fahrzeug bis zum Messegelände brauchen. Und damit das systematisch passiert, buchen die sogenannte Lockpoints, also Parkflächen, auf denen sie die LKWs entladen. Konkret Halle 7, Platz 56 von 11 bis 14 Uhr. Dafür zahlen sie Geld. Das sind Einnahmen, die vorher bei der Messe übrigens nicht existierten. Das heißt, wir stellen denen auch noch einen Geldautomaten auf. Und dann rechnet die Plattform zurück. Wenn ich um 14 Uhr diesen Slot nutzen will, muss ich zu einer ganz bestimmten Zeit am Lockpoint sein. Es wird festgestellt, ist der da? Es wird dann aufgenommen, welcher Fahrer, Autonummer, Schild, Handynummer. Und dann wird er systematisch angesprochen von der Plattform per SMS automatisch. Also bewusst keine App, weil viele das nicht dürfen, nicht wollen. Da scheitert es dann häufig an der Trägheit, wenn sie eine App runterladen müssen und sich dann auch damit auseinandersetzen, mit dann keinen Bock drauf. Und das heißt also, die werden ganz routiniert per SMS angeschrieben. Du musst jetzt losfahren. Wir prüfen, ist er losgefahren? Also ist er durch die Schranke verschwunden? Wenn nicht, klopfen wir an die Scheibe, wecken den. Dann fährt er zum Messegelände. Der hat einen QR-Code in der Scheibe. Am Messegelände wird festgestellt, ja, der darf rein, plus minus 10 Minuten. Wir lassen ihn aufs Gelände. Sein Stapler wartet schon. Und das Ding wird entladen. Das Ganze mit Effekten, die auch wir vorher nicht vorausgesehen haben. Das heißt also, Messen wie die IFA zum Beispiel, das ging groß durch die Presse, sind den ganzen Tag schneller aufgebaut gewesen. Wenn man dann die Stellflächen rund um die Hallen sieht, dann denkt man, mein Gott, hier könnten auch ein paar mehr LKWs reingelassen werden. Und wenn man in die Hallen reinguckt, sieht man, die Hallen sind zum Bersten voll mit Material. Das Material kommt viel schneller an auf den Geländen, ohne dass wir Staus haben. Die sind alle weg.
Also das heißt, ihr regelt im Wesentlichen Verkehrsflows in allen möglichen Kontexten.
Verstehe ich das? Im Bereich Messe ist das ein Aspekt von mehreren, die wir digitalisieren. Also einmal das Anstoppen der Fahrzeugmengen, da gibt es ganz viele Details, die lasse ich weg. Und das systematische Reinholen. PKW ist schneller als ein LKW und so weiter, der fährt auch eine andere Route. Das heißt, Verkehrsplanung, Leitung spielt da auch eine Rolle. Und so schaffen wir es, LKWs, die reinfahren in Berlin, auch direkt abzufertigen. Schönstes Beispiel war für uns ein LKW-Fahrer, der an der Schranke gefragt hat, ob die Messe überhaupt stattfindet. Der war es jahrelang gewohnt, da 3-4 Stunden im Stau zu stehen und jetzt steht da gar kein LKW. Der war der Meinung, er hätte sich in der Woche geirrt. Und so sieht das da jetzt auch aus. Die Staus gibt es nicht mehr, ne?
Sag mal, Ralf, also es ist erstmal wieder faszinierend, was so hinter den Oberflächen, die wir so als Nutzer von so einer oder Besucher von so einer Messe oder von allen Dingen kennen. Wie seid ihr denn um Himmels Willen auf diese Probleme gestoßen? Also woher kennt ihr die und wie seid ihr auf die Lösung gekommen? Erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du eigentlich her? Weil du hast ja was vor deinem Startup-Leben gemacht.
Also, ich fürchte, mein Lebenslauf wird euch ein bisschen überfordern. Ich habe meine erste Firma mit 17 gegründet, nicht ganz freiwillig. Mein Vater hatte eine Glaserei, hat den Sprung auf den Fensterbau gemacht und dann ist die Bank pleite gegangen. Ich habe dann mit meiner Mutter und ein bisschen Erbe das Geld genommen und wir haben dann zu dritt versucht, diese Firma wieder aufzubauen. Das war meine erste Selbstständigkeit, da war ich gerade 18. Viel zu kleinen Kommunionsanzug, einen uralten Mitsubishi Gold und auch ruckzuck festgestellt, Vertrauen spielt eine große Rolle draußen. Das heißt, mit 17 kauft dir keiner was ab. Du brauchtest also ganz spezielle Kunden, wo die Qualität alleine ausreichend war, Wiederholungstäter und so weiter. Und dann haben wir 12 Jahre lang dieses Unternehmen aufgebaut, nach 12 Jahren. War das dann ein Unternehmen mit einer Holding, 5 Tochtergesellschaften, wir hatten gut 220 Mitarbeiter, das Ding ist also relativ groß geworden. Der Fall der Mauer hat dann dafür gesorgt, dass wir in den Osten eingefallen sind. Wir haben also wirklich goldene Zeiten gehabt, haben aber überall immer das Problem gehabt, ist ja völlig Wurst, was ich mache. Das Problem ist ja nie, etwas Gutes in großen Mengen zu machen. Das Verkaufen ist immer das Problem. Was kostet mich das und wie viel verliere ich dadurch in der Firma? Und das natürlich auch. Und insofern sind das alles Lehren, Ausbildungen gewesen. Ich habe also, wenn du mitrechnest, 17, ich habe weder Abitur gemacht, noch habe ich studiert, obwohl ich heute Dozent an der Uni bin. Das war für mich die einzige Chance, da reinzukommen. Und wir haben relativ schnell festgestellt, wir haben nicht genug Geld, um Fehler zu machen. Und das Teure war immer der Vertrieb. Und wenn man zum Beispiel in Berlin verkaufen will, dann muss man sich ja überlegen, wie willst du hier argumentieren? Alle wollen Berlin sanieren, ja? Wir haben riesige Stadtteile da gemacht. Noch weißer, noch eckiger, die Fenster geht ja nicht. Man muss sich ja so einen Ansatzpunkt suchen, mit dem man es dann schafft, Vertrauen zu bilden, in den Markt reinzukommen. Wir haben festgestellt, da wird viel gelogen. Man lässt da mal 2 Buden hochgehen, die gehen dann auch in die Versenkung und anschließend hat man einen Namen und sitzt dann auch mit am Tisch. Ne? Weil alle wissen, wenn der am Tisch sitzt, wird hier nicht mehr gelogen. Wir haben erstmal gleiche Rahmenbedingungen für alle. Und ich sage mal, ich habe viele solcher Prozesse durchlaufen, in denen ich Erfahrung gesammelt habe, worum es eigentlich geht. Und wir verkaufen bis heute Vertrauen, nichts anderes. Die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die sind sehr schnell überzeugt von dem, was wir erzählen, was Digitalisierung und so weiter angeht. Ja, und wir reden dann auch noch, wie in Ostwestfalen reden wir dann auch noch Deutsch. Ne? Wir haben also in vielen Fällen erlebt, dass wir in Sitzungen waren, wo ich gesagt habe, habt ihr irgendwas verstanden von dem, was hier erzählt wurde? Nee, ich sage, warum macht ihr den Mund nicht auf? Ich sage, ihr wollt den ganzen Laden auf links krempeln, habt nicht mal verstanden, worum es geht. Also das heißt, ich habe in meinem Leben über viele Prozesse hinweg, das erste war also das ganze Thema Fenster- und Fassadenbau, wir sind richtig groß geworden. Ich habe das 2017 verkauft, danach bin ich ausgewandert, erstmal 1,5 Jahre nach Spanien, nach Ibiza und habe dann da eine Erfindung gemacht. Da ging es um eine Stahltechnologie, die wir zum Patent angemeldet haben. Daraus ist dann der Umgang und die Erfahrung geworden mit Patenten und diesem Riesenrisiko. Ich bin natürlich völlig naiv da reingegangen. Ich war Ende 20 und Hab dann gemerkt, also Patente, das ist auch so ein Ding, ja, das ist ja erstmal eine technische, wirtschaftliche und juristische Behauptung, so eine Erfindung, ja. Und dazu muss man Nachweise führen, und zwar in allen drei Bereichen. Vorher hast du nichts erfunden. Und hab dann damit leben müssen, dass ich mit wenig Mitarbeitern, wenig Burnrate und so weiter, aber ein riesiges Risiko hatte. Also in einem dieser Bereiche etwas schiefgegangen wäre, dann wäre es das gewesen. Dann ist das Ding von jetzt auf gleich null wert. Und auch, wie man sowas anschließend verkauft. Rechte, ein Stück Papier mit einer Information, wie etwas funktioniert. Wir haben sehr viele Preise gewonnen. Also Rhône Poulenc, Deutscher Gründerpreis, Startup. Wir haben den Stern McKinsey gewonnen und Stahlinnovationspreis, weiß der Geier. Und wir haben erlebt, wie die Industrie uns dann auch Krieg ansagt. Ja, und sagt, wir machen dich und deine Familie fertig, wenn du aus deinen Patenten gegen uns vorgehst. Das heißt, wir hatten alles durchgebracht und am Ende sagt die Industrie, wir nehmen das fertig und wir zahlen keine müde Mark an dich. Ja. Und also eine wirklich harte Schule in dem Bereich. Das Ganze dann irgendwann verkauft an einen großen Stahlkonzern, hat Spaß gemacht und danach Montanstahl gegründet in Deutschland. Ja. Ein deutscher Ableger, der AG mit Sitz in der Schweiz, hochspezialisiert auf Laserstrahl-Schweißprodukte für Reaktortechnik und solche Geschichten. Also eine absolute Nische in der Nische. Sehr, sehr hochpreisige Produkte. Für die haben wir dann die Montanstahl Deutschland aufgebaut, zusammen mit den beiden Inhabern der AG, gute Freunde von mir bis heute, und haben 12 Jahre lang praktisch Handel hochgezogen und haben festgestellt, Handel, tolle Sache. Wenn du keinen Wettbewerb hast, wenn du in der Nische bist, wenn du ein hochpreisiges Produkt hast und wenn du eben nicht dem dich im direkten Vergleich aussetzt und so weiter. Ne? Nach 12 Jahren dann Visitrans. Damit sind wir dann in der Digitalisierung angekommen. Ich hatte oder habe bis heute einen guten Freund, dem gehört Visitrans. Wir haben uns mal in Hurghada nach einem längeren Abend gegenseitig Hilfestellung geleistet an der Theke. Und dann haben wir so alle halbe Jahre haben wir uns getroffen und dann hat er sich einen Rat von mir geholt, die sind nicht alle befeucht worden. Und als er dann das nächste Mal wieder kam, habe ich gesagt, du, nicht mehr bei Montanstahl, ich habe das verkauft. Und so ist das dann gekommen, dass er sagt, Mensch, willst du nicht bei mir einsteigen? Und ich habe dann schnell festgestellt, tolle Leute, hochkompetent, total spannende Produkte, aber nicht möglich, Geld damit zu verdienen. Und zwar wie immer, weil das Thema Vertrieb nicht zu finanzieren ist. Das heißt, ich habe eine Lösung und ich muss dazu das Problem suchen im Markt. Und das bedeutet, ich muss einen Haufen Leute haben oder irgendeine Bühne. Haufen Leute bedeutet, ich muss mir 20 Millionen holen, ist die Hälfte der Bude weg, wenn nicht mehr. Oder ich brauche eben irgendein Relais, irgendjemand, über den ich das, ein Spider, über den ich das in den Markt spritzen kann, das Thema. Und so sind wir es im Grunde genommen angegangen. Von den 10 Produkten, die hatten, habe ich 9 verschrottet. Und dann haben wir angefangen, das Ding neu aufzubauen und haben uns ausschließlich mit Produkten im Bereich Digitalisierung befasst, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt traditional, das heißt Chemie, Stahl, Logistik, also wirklich die ganz angestaubten Buden. Und da ist es nicht so, dass es da noch ein bisschen was zu digitalisieren gibt. Da sind die ganz fetten Kernprozesse noch nicht digitalisiert. Da ist teilweise der höchste Organisationsstand, die Excel-Tabelle. Und die ist noch nicht mal aktuell, die Excel-Variante, die haben. Ja? Das heißt also, wenn man sieht, wie teilweise größte Unternehmen, wir reden von internationalen Reedereien, nicht von einem, die sind alle so aufgestellt, wir reden von internationalen Reedereien, wir reden von großen Stahlhandelshäusern und so weiter, wie die aufgestellt sind, Christian Vogel. Ja, also wie die ihren Laden organisiert haben. Und dann fragst du dich als erstes, warum ist das so? Warum machen die das so? Das ist ganz einfach. Im Bereich der internationalen Seefrachtlogistik gab es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Die fahren nach wie vor eine Kiste von A nach B. Und da kann man sich auch nicht hervortun, indem man die Kiste, wir sagen, wir transportieren das ein bisschen höher von der Erde weg als die anderen, sondern irgendwie schaffen die was von A nach B und das kriegen die mit Excel gemanagt. Schwierig wird das dann erst, wenn die anfangen, immer mehr Unternehmen zu fusionieren, zu konzentrieren, auf unterschiedlichste Systeme stoßen und die Synergien nicht heben können, weil sie Daten nicht fusioniert kriegen. Die sitzen ja teilweise auf Cobalt-programmierten Systemen, da sind die Entwickler nicht in Rente, die sind tot. Und das ist eben genau das Problem. Ja, die kriegen die einfach nicht mehr zusammengeschoben, die Daten. Die haben dafür ein paar Milliarden, haben die Buden zusammengekauft und stehen jetzt da und haben da irgendwie Grenzen zwischen den Unternehmen und die werden ja auch nicht müde, die Leute in den Unternehmen zu sagen, das muss so sein, das können wir nicht ändern, die Welt geht unter, wenn wir das und so weiter. Das heißt, du kannst eigentlich nur die Daten anpacken, wie sie sind, matchen, fusionieren und dann auf einer Plattform die Dinger zusammenschieben. Und das tun wir mit VisiMatch. Ja, und dann haben wir halt lernen müssen, so einfach ist das nicht. Man kriegt also dieses nasse Holz da nicht gezündet ohne weiteres, weil man muss also eine kritische Masse auf der Plattform haben an Anbietern und Also Angebot und Nachfrage muss ich zur gleichen Zeit in großer, ausreichender Menge auf der Plattform verfügbar haben, damit Ergebnisse entstehen. Ja, das Interesse ist sofort da, die Idee finden die alle sofort super. Und ich habe da immer noch so einzelne Grüppchen, die dann auftauchen, was hochladen, das Ding wird wieder kalt. Also haben wir gesagt, funktioniert so nicht. Wir müssen eine Stufe vorschalten. Wir müssen erstmal die Welt auf die Plattform bringen. Und das haben wir mit ganz schnöden Prozessen gemacht. Also wir haben danach gesucht. Ne? Machen die irgendwo was, wo die den ganzen Tag knicken, lochen, abheften, irgend sowas. Und da gibt es tatsächlich Prozesse, die zigtausendfach bei den Rädern vorkommen, wo sie letztlich Anträge bearbeiten. Schnödeste Anträge, wo es eigentlich immer darum geht, zu genehmigen, der Räder muss genehmigen, wenn man mit dem Container was anderes machen will, als ursprünglich verabredet. Und dieser Prozess ist jetzt nicht einfach nur ein Formular, sondern jede einzelne Eingabe wird geprüft. Na, hat er alle Rechnungen bezahlt und gehört ihm dieser Container überhaupt? Ist der überhaupt ist im Schiff drauf und so weiter? Es gibt da ein Dutzend und mehr Plausibilitätsprüfungen. Und wir haben gesagt, so, diesen Mist, den nehmen wir euch ab. Das machen wir digital. Da haben wir den Mund ein bisschen vollgenommen, das war ganz schön anstrengend. Das machst du auch nicht mal eben, aber wir haben damit die Entscheidung, ob ein Container statt in Bielefeld in Dortmund zurückgegeben werden darf, weil es besser ist, von 48 Stunden auf 2 Sekunden runtergesetzt. Das Digitalisierung. Und die hat auch einen höchst praktischen Wert. So, das führte dazu, dass die plötzlich einen völlig anderen Umgang mit diesen Prozessen hatten. Ja? Wenn ich vorher mit dem LKW auf der A2 Richtung Bielefeld gegurkt bin, mochte ich keinen Antrag stellen, ob ich den in Dortmund zurückgeben kann. Bis der genehmigt ist, bin ich in Bethlehem. Und jetzt plötzlich konnten die vom LKW aus im Büro anrufen und sagen, Uschi, mach mal eben, und der Antrag ist in 2 Sekunden durch und dann zack, konnten die in Dortmund zurückgeben, obwohl die schon in der Einflugschneise sind. Das führte zu einem völlig veränderten Buchungsverhalten. Und plötzlich hatten die eine Sekunde lang Sorge, dass sie die Kontrolle über ihr Equipment verlieren, weil es kam zu massenhaft Buchungsanträgen, die übrigens alle kostenpflichtig sind. So eine Genehmigung kostet mal eben irgendwie 120, 150 Euro oder mehr. Deswegen geht unsere Plattform auch mit Geld um. Das System ist prepaid, das heißt, die Kohle nicht da, brauchst einen Antrag gar nicht stellen. Das wird vorneweg geprüft. Und wenn der genehmigt wird, wird das Geld auch direkt eingezogen und wir stellen es dann durch. Das heißt also, es kam zu einem völlig veränderten Buchungsverhalten. Und dann muss man sich ja wie bei allen Digitalisierungsprozessen erstmal mit den Unken rumschlagen. Es gibt ja so ein paar Leute, die sind gegen alles und für nichts.
Das Thema Plattformökonomie ist jetzt ja eigentlich ein Thema, was man in Deutschland schon fast aufgegeben wähnt, ja, weil man immer nur nach Amerika schaut und sagt, da haben wir gar keinen Fuß drin. Ich finde es ganz faszinierend, dass ihr jetzt das geschafft habt, so einen speziellen Prozess sehr tief zu verstehen und dann aber auch noch dieses trojanische Pferd, wie kommen wir denn überhaupt in die Plattform rein, wie bringen wir Menschen da drauf, wie bringen wir Firmen da drauf, geschafft habt. Was ist denn nach diesem Einstieg passiert? Denn auf einmal seid ihr ja ein Player geworden. Ihr seid ja zum ersten Mal auch irgendwie sichtbar geworden. Es ist auch klarer geworden, wo wollt ihr eigentlich hin? Wie haben denn die etablierten Firmen, die ihr damit ja in irgendeiner Weise auch ja nicht nur unterstützt, sondern vielleicht auch angreift, reagiert?
Also da stecken 2, 3 Dinge drin. Wenn ich jetzt zunächst mal auf USA eingehen darf, ja, es gibt schon einen ganz gewaltigen Unterschied, was Digitalisierung angeht, zwischen Deutschland und USA. Aus meiner Sicht, aus Westfalen. Die Amerikaner machen mit, wenn irgendwas zu 25% funktioniert und feiern dann ab, bis man irgendwann bei 100 angekommen ist. In Deutschland sagst du hier 94% fertig, Einsparung so und so. Und die sagen, komm wieder, wenn du 100 hast. Also die Deutschen sind ja ganz anders drauf. Die geben sich damit Sachen.
Ja, kann ich total unterstützen. Ich habe gerade gestern Abend hier mit Kollegen geredet. Ich meine, dieses Wort Digitalisierung taucht hier gar nicht auf. Die wissen gar nicht, wovon wir reden, wenn ich das so anbringe, weil die so früh einsteigen und einfach machen. Ja, das kann ich total unterschreiben.
Naja, und dann kommt noch dazu, du fährst da in so ein Unternehmen rein, du guckst in die Gesichter und weißt, die kannst du in Reihe schalten, da kommt nicht Digitalisierung raus. Und dann musst du die auch da abholen, wo sie stehen. Also das ist aus meiner Sicht der allergrößte Fehler, den alle Digitalisierer machen. Die kommen rein und reden von der Marslandung. Und in Wirklichkeit stehen die bei Excel und die sehen sich schon mit dem Zettel in der Hand zum Chef laufen und sagen, hier, Marslandung, kostet 5 Milliarden, vielleicht auch 6, sind wir in 3 oder in 17 Jahren fertig, keine Ahnung, mach mal. Also kannst du vergessen, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber eigentlich ist das so. Die haben keine Ahnung, worauf sie sich einlassen, den Prozessor nicht verstanden, dann kommen noch ein paar Baseball-Kappen, die reden noch halb Englisch, dann ist ganz Feierabend, die gehen raus und haben nichts verstanden. Und wir gehen eben rein und sagen so, wo steht ihr eigentlich? Das heißt also, erstmal haben wir aus der Erfahrung heraus, deswegen habe ich vorhin eben mir erlaubt, ein Stück weit meine Vita aufzuzählen. Ja? Ich habe wirklich Leute auf Baustellen in den Griff bekommen, in Produktionen in den Griff. Ich weiß, was das heißt. Ja, und nicht mal kurz ein Praktikum, jahrelang. und auch ein Unternehmen skaliert und was da im Zusammenhang mit den Patenten, auch im Konzern, was da für Entscheidungsprozesse ablaufen, Ränkespielchen, Cover Your Ass und so weiter, da laufen ja Dinge ab. Wenn du die nicht weißt, verstehst du gar nicht, warum die nicht einsteigen auf das Ding. Und darum steht Digitalisierung an der Stelle auch still in Deutschland. Es gibt massenhaft zu digitalisieren. Nur, ich sag mal, die Dampflok gegen den ICE austauschen, ist eine feine Sache, aber der ICE muss schon kurz darauf achten, dass die Waggons noch angehängt werden. Das heißt also, die holen die gar nicht da ab, wo sie stehen. Die pesen mit dem Ding weg und teilweise erzählen die Storys, die sind, da ist so ein Riesengraben zwischen dem, was die können, auf der einen Seite im Bereich der Digitalisierung und was dann tatsächlich die Economy auch noch mittragen kann. Da ist eine riesen Lücke dazwischen. Also was wir machen, ist nicht der heiße Scheiß, sondern wir sind tatsächlich in dem Bereich unterwegs, wo wir sagen, wir können Digitalisierung, auch beliebig kompliziert, bis in die KI rein, kein Problem. Aber sag mir, was du brauchst. Ich will an dein Geld ran. Daraus mache ich von Anfang an kein Geheimnis. Und deswegen müssen wir verkaufen. Und wir leben von den Dingen, die wir unterschrieben bekommen und nicht von denen, die wir verhandeln. Das heißt, ich muss den Kunden abholen, wo er steht. Und Vertrauen spielt eine große Rolle. Ne? Das heißt also, wenn wir sagen, das Ding kostet so und so viel, ist das so. Und wenn das hinterher nicht ausreicht, tut es weh, dann kann ich es nicht ändern. Aber wenn wir meinen das, was wir sagen, das ist vielleicht auch typisch für uns. Also wir gehen nicht davon aus, dass wir die Kunden erstmal in den Sack laufen lassen und danach kommen wir mit Anträgen, bis es staubt. Ne?
Jetzt hast du ja auch ganz unterschiedliche Use Cases vorhin beschrieben, als ich dich unterbrochen habe und mal kurz nach deinem Lebenslauf gefragt habe. Du hast erzählt, Logistik, haben wir gerade verstanden, also Container werden irgendwie gegengeschippert und in der Logistik, da seid ihr jetzt dabei, tatsächlich diese Rückläufer besser auszulassen. Ja, richtig verstanden?
Es ist ein bisschen komplexer, also, okay. Also ich sag mal, ich muss das ein bisschen abstrakt halten, es ist sonst zu komplex. Wir müssen erstmal die Welt auf die Plattform haben, das machen wir die Anträge, ja. Die werden jetzt auch ausgerollt. Es sind 2-3 Räder, die rollen das weltweit aus. Wir sind aktuell irgendwie Nummer 4 oder Nummer 5 der Welt. Wir sind heute in 1,5 Jahren die Nummer 1, da bin ich mir sicher. Alleine, weil wir, und zwar ohne eine Marke in die Hand zu nehmen, weil uns die Reedereien die ganzen Nutzer auf die Plattform spülen. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen, die muss man wissen im Hintergrund. Wir haben beispielsweise im Bereich der Reederei den gesetzlichen Zwang, dass die einen Prozess anbieten müssen, der kostenlos ist für den Umgang mit Anträgen für Container. Und das war bislang die E-Mail. Die ging 5-6 Mal hin und her, bis da ein Antrag durch war. Heute ist unser Prozess derjenige. Ja, das heißt also, du nutzt unsere Plattform oder du zahlst 25 Euro für die E-Mail, die du schickst. Ne? Und damit hast du einen Ruckzuck erstmal die Plattform geflutet. Und danach musst du richtig Musik spielen, dass die auch auf die Tanzfläche gehen und was zusammen machen. Also, dass sie dann wirklich Daten plus und minus hochladen, die du zusammenschieben kannst. Und da ist der Unterschied, sowas gibt es ja schon. Ne? Es gibt ja schon so digitale schwarze Bretter, da kann ich meinen Zettel dran kleben und sagen, hier, das brauche ich. Und irgendwer findet das und nimmt das weg. Das ist nicht das, was wir tun. Wir sagen, lad mal 100% deiner Excel-Tabelle hoch. Da gibt es einen Mapping-Prozess, der alles auf eine einheitliche Sprache bringt, weil jeder alles irgendwie ein bisschen anders nennt. Ja? Aber stellen wir uns das mal vor, da sind 1000 Leute, die laden ihre Excel-Tabellen hoch und dann befindet sich alles in einem Datenraum. Dann kommen erstmal die Befindlichkeiten. Ich zeige doch nicht mal dem Wettbewerber die Daten. Das heißt, da muss ein Filtersystem rein. Ne? Ich lade 100% hoch und dann kann ich am Firmenregister runter entscheiden, wem will ich was zeigen. Dem will ich nur die grünen Container, dem nur die orangen anzeigen, dem nur die in Deutschland und so weiter. Ich kann das beliebig einschränken. Ich lade aber immer 100% hoch und ich kann natürlich auch für bestimmte Problemfälle diese Filter sehr schnell aufmachen und kann dann dafür sorgen, dass unsere Plattform innerhalb von Millisekunden Lösungen dazu sucht. Und die können auch auf der Plattform verhandelt werden, final dann. Ne? In dem Schritt sind wir noch nicht so weit. Ne? Also wir sind jetzt gerade dabei, die Plattform zu fluten, den Markt auf die Plattform zu bekommen. Wir haben in Deutschland eine Durchdringung von weit über 90%. Und das stellen wir auch in ganz Europa her im nächsten Schritt. Und dann fängt genau das an. Und wenn du natürlich das schaffen solltest, die Welt dazu zu bringen, die Daten zusammenzuspielen, da geht nicht ganz viel mehr. Da kannst du nochmal KI draufsetzen. Das passiert dann aber auch nach ganz bestimmten Kriterien. Das Problem ist dann, du bekommst viel zu viele Matches. Das heißt, es gibt ja Millionen Kombinationsmöglichkeiten, von völlig unsinnig bis hochgradig empfehlenswert. Du musst also auch noch ein Scoring draufsetzen. Du musst sagen, nach einer bestimmten Betrachtungsweise, welcher Match ist für dich ein wertvoller Match und welcher nicht. Ne? Also sehr zeitnah, geografisch sehr nah und so weiter. Und dann kannst du auch die CO2-Einsparung vorrechnen. Ne? Wir kennen die alte Route, wie es eigentlich laufen sollte. Wir kennen den Kurzschluss zwischen zwei Transporten und die Strecken, die damit wegfallen. Auch das ganze Umladen, das Rauf und Runter auf den LKW oder auf die Bahn. Und da können wir knallhart CO2-Einsparung vorrechnen. Da staubt es. Da geht es um richtig viel. Ne?
Ja, woher, also für diese Einsparungsberechnungen, woher wisst ihr die Mengen und die Zeiten? Wenn das, was ihr macht, sind ja neue Prozesse. Habt ihr da am Anfang zusammen mit den Kunden Daten gesammelt oder hatten die das in irgendeiner Form tatsächlich schon parat?
Also wir haben ein kartengestütztes System, wobei die Karte und die Darstellung der ganzen Transporte auf der Karte eher ein Abfallprodukt ist. Und du musst dir vorstellen, es gibt halt einen Transport, der sollte von A nach B nach C laufen und einen zweiten, der auch so laufen sollte. Ja, und jetzt schneiden wir halt immer die Strecken von B nach C in beiden Fällen weg. Das heißt, wir kennen exakt die Kilometer, die wegfahren auf beiden Seiten. Da müssen wir wieder dagegen rechnen, dass wir die beiden kurz schließen müssen. Das heißt also, die Punkte B sollten möglichst nah zusammenliegen. Darauf achtet dann unser System. Das ist beispielsweise im Scoring dann vorgesehen, dass kurz. Wir können also auf den Kilometer genau vorrechnen, wie viel da wegfällt. Dann kommen noch Dinge dazu, wie, sag ich mal, das Drop-off, Pickup des Containers auf den LKW und so weiter. Da gibt es Standardwerte für, man braucht da, keine Ahnung, 15 Minuten für. Und da lassen sich Werte ermitteln. Die Einsparungen werden direkt mit ausgewiesen bei uns. Ne? Und die sind hart.
Jetzt sitzt ihr ja selber an einem Hotspot, habe ich gesagt. Naja, ist nicht ganz richtig, weil die Hotspots in Deutschland sind wahrscheinlich München und Berlin. Jetzt sitzt ihr in Paderborn. Paderborn ist jetzt keine kleine Stadt. Es gibt ein paar sehr, sehr bekannte Unternehmen wie die D-Space zum Beispiel und ein paar andere Sachen, aber eher so Nischen. Ist das für euch dann einfach gewesen, an so einem Standort auch die richtigen Leute zu finden, die diese Begeisterung mitbringen, die Software-Skills mitbringen, vielleicht Daten und so weiter? Segen oder Fluch?
Nee, wir stehen da mit dem Kescher vor der Uni. Aber wir können natürlich mit den ganz jungen Burschen nichts machen, ne? Das heißt also, wenn da einer hochmotiviert ist, kommt er bei uns rein, der wird lausig bezahlt in ungeheizten Räumen und wenn er das aushält, dann hat er eine Chance, bei uns eine Karriere zu machen. Das heißt also, wir suchen da nicht die Lappen, sondern Leute, die wirklich noch sagen, ich will bei dir arbeiten, ich will bei dir Karriere machen, ich habe Bock auf dieses Thema. Wer so nicht brennt, der ist bei uns falsch. Ansonsten haben wir natürlich nur äußerst erfahrene, wirklich gute Programmierer, die zahlen wir gut. Also für Geld funktioniert das auch heute noch. Natürlich in einem Bereich unterwegs bist, sag ich mal, wo man alles spitz auf Knopf kalkulieren muss, dann wird das schwierig. Also wir haben jetzt einem Laden eine ganze Abteilung abgenommen. Die kriegen bei uns 15% mehr, dann unterschreiben die auch.
Jetzt hast du vorhin gesagt gehabt, am Anfang hat dir das Geld gefehlt, um Fehler zu machen. Wie ist das heute? Also vieles, was du beschreibst, ist ja auch spitz auf Knopf und eigentlich so skaliert, dass Fehler auch unangenehm sind. Wie baut ihr das ein? Oder habt ihr genug Geld, um Fehler zu machen? Okay, und würdest du sagen, das ist das Problem vieler Firmen, dass sie das nicht mit einkalkulieren, wenn sie ihre Budgets machen?
Der Punkt ist, wenn du da hinkommst, dass du genug hast, um Fehler zu machen, hast du gelernt, wie man Fehler vermeidet. Also es ist ja nicht so, dass wir Geld rausschmeißen, sondern das hat viel mit Entscheidungen zu tun, wie dein ganzer Lebensweg am Ende, sag ich mal, die Summe deiner Entscheidungen ist. Ne? Also ich bin ja nicht cleverer als andere, schneller oder wie auch immer. Ich habe halt eine Prägung durch meinen Lebensweg mitgemacht. Ich halte auch die Selbstständigkeit nicht für das gelobte Land. Ne? Viele glauben ja, Selbstständigkeit heißt Porsche, Pelze, Palermo. Du kannst dir dem Reichtum nur durch Selbstmord entziehen. Also das ist ja nicht so. Ne? Ich habe ja erstmal, meine Mutter, die hat jahrelang am Küchentisch gesessen und geholt, weil sie Rechnung nicht bezahlen konnte. Also Selbstständigkeit war für mich ganz was anderes. Das heißt also, man wird natürlich auch demütig gegenüber dem Erfolg. Wenn man mal Erfolg hat und so weiter, dann darf man sich davon nicht korrumpieren lassen. Ja, weil ich parke das mal kurz, das Thema. Meine Frau kommt aus Berlin, das war für mich eine ganz andere Welt. Als Ostwestfale bin ich da auffällig rumgelaufen und habe mir das alles angeguckt. Und dann bin ich natürlich auch das erste Mal so richtig mit Schicksalsschlägen auf der Straße konfrontiert worden. Ja, und habe die erste Sekunde gedacht, das ist ein Penner. Ja, und dann habe ich mich mit denen mal hingesetzt und habe mich unterhalten und festgestellt, wie die da hingekommen sind teilweise. Ja, und weil sie Unfälle hatten, ihren Job verloren hatten, Frau ist abgeboren, Köter gestorben, Wohnung verloren. Also und da bin ich ruhiger geworden, ja, und habe festgestellt, das kann uns allen passieren. Es ist nicht gleichermaßen wahrscheinlich bei allen, ja, aber es kann uns allen passieren, ja. Und wenn man dann erstmal das ablegt und die Selbstständigkeit nicht aus diesem wirtschaftlichen Aspekt heraus sieht, sondern wenn das eigentliche Ziel ist, etwas zu erreichen, da bemühe ich auch gerne die Worte eines Freundes, der ist Rallyefahrer. Ja, der ist so ein Typ, der mit 180 durch den Wald jagt und die Karre ist mehr in der Luft als am Boden. Ich sage, wie überlebst du das? Ja? Er sagt, du musst halt immer im Blick behalten, wo du hin willst und nicht auf die Bäume gucken, weil dann landest du auch am Baum. Das heißt, übertragen aufs Leben, Du musst das Ziel im Auge behalten. Dir muss aber klar sein, dass hier links und rechts Bäume stehen. Das heißt, die Demut vor dem Baum darf dir nie verloren gehen, sonst wirst du an diesem Baum landen. Und dann gibt's natürlich, wenn man nicht studiert hat, muss man sich ein paar andere Weisheiten zusammensuchen. Eine ganz wichtige für mich auf diesem Weg dahin war auch, dass man sich jeden Vorteil durch einen Nachteil erkaufen muss. Das heißt also, wenn du da mit einem Dreisatz rangehst, gibt es keinen Vorteil ohne Nachteil. Es gibt extrem gute Dinge. Also wenn ich für einen Lottoschein für 3 Euro kaufe, kriege ich 20 Millionen zurück. Das ist sehr selten, ist aber ein sehr gutes Verhältnis. Aber die Regel ist ja eine andere. Und die Regel ist ja, dass ich immer auf so einer 40-60-Nummer sitze und entscheiden muss. Manchmal ist die Entscheidung sogar negativ, aber die nachfolgenden danach sind besser und so weiter. Das heißt, das Erste, was ich können muss, ist Entscheidungen treffen. Und von meinen Fehlentscheidungen können Sie gut leben, sage ich Ihnen. Aber die anderen sind eben noch spannender. Also man macht Fehlentscheidungen. Ja, wenn man daraus nicht lernt, ist das dumm. Aber zu glauben, dass man ohne Fehlentscheidung ins Leben kommt, ist ja ein Irrglaube. Ne? Und so kommt man dann irgendwie da an, aus meiner Sicht, dass man aus der Erfahrung der ganzen Selbstständigkeiten, zu denen ich, wie gesagt, ein anderes Verständnis habe, eine Selbstständigkeit ist für mich erstmal eine Chance, Schulden zu machen, wie du sie als Privatmann nur hinkriegst, wenn du das Haus vom Nachbarn anzündest oder Sachschaden verursachst. Also ansonsten kriegst du ja gar nicht die Chance, so viel Schulden zu machen. Das schaffst du ja nur als Unternehmer. Ne? Du schuldest Löhne, Material und, kriegst du eine Million zusammen. Das schaffen die meisten bei der Bank gar nicht. Und also erstmal eine Chance. Ich habe die Selbstständigkeit erstmal als Risiko verstanden. Das heißt, das hält einen auch an zu einer gewissen Vorsicht im Umgang mit Entscheidungen. Und vor allen Dingen, wenn du nicht selbst reflektiert bist, sind seine Tage auch gezählt. Ne? Also wenn ich mir selbst was vormache und nicht zulasse, weiterer Spruch, dass das Bessere des Guten Tod ist, dann ist meine Selbstständigkeit eine sehr endliche Linie. Da bin ich ziemlich sicher, das Schicksal wird mich einholen. Davon ist man nie geschützt. Ne? Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Fehler machen. Und da habe ich noch eine Nachfrage, weil es heißt ja immer, ne, man lernt dann von seinen Fehlern und wunderbar. Aber in der Regel sind die Situationen, die du jetzt siehst, wahrscheinlich ganz anders als die Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Das Lernen aus den Fehlern ist ja subtiler. Gibt es denn Momente, wo du sagst, oh, das erinnert mich an, oder wo du spürst, okay, das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe? Oder wie würdest du das Lernen charakterisieren?
Also ich glaube, dass wenn ich mit dem gesammelten Bewusstsein der Vergangenheit nicht vorgegangen wäre, wir kein einziges Digitalisierungsprozess abgeschlossen hätten, weil die Kunst immer war, es war ja nie schwierig, einen Termin zu bekommen, über Digitalisierung zu reden. Aber das zu platzieren bedeutet, ich muss mich mit den Ängsten, und insofern habe ich da mein Déjà-vu jedes Mal, wenn ich dir was verkaufen will, muss ich mich damit befassen, was willst du überhaupt? Ja, also ich will an dein Geld ran, das ist klar. Und ich habe ein Produkt in der Hand, das ist auch klar. Aber was spricht dagegen, dass du das tust? Mhm. Und wenn ich da nicht dahinter komme, und dazu brauche ich Erfahrung, das kannst du auch nicht lernen. Ich bemühe da gerne ein Beispiel. In der Fensterbude haben wir irgendwann mal diese 100-Mitarbeiter-Grenze überschritten. Das hat dann die Lohnbuchhaltung festgestellt und mich dann wissen lassen, dass ich von allen im Büro die schlechteste Ausbildung habe. Und ich sage Gegenfrage. Ich falle morgen aus dem Kirschbaum, wer führt die Firma weiter? Und da haben sie gesagt, Gottes Willen. Und genau ist der Punkt. Also die jungen Leute, die wir einstellen, die glauben ja, dass das Leben ihnen eine Karriere schuldet. Ne? Die haben alles summa cum laude abgeschlossen und halten sich für Weltmeister. Und die musst du erstmal vom Baum holen. Ja? Das heißt also, dieses ganze Thema Erfahrung im Leben fehlt denen und die halten das für alte Männergequatsche. Ja? In Wirklichkeit würden die jeden Baum treffen, den der liebe Gott gepflanzt hat. Und sie wissen auch nicht mal, warum. Das heißt also, ich lege großen Wert darauf, dass Mitarbeiter eine gewisse Demut haben vor Mitarbeitern, die tendenziell natürlich auch ein Stück älter sind, aber wissen, wie es geht. Und das, worauf, was du gerade ansprachst, ich habe jedes Mal ein Déjà-vu. Ich konnte es mir nicht leisten, in meinem Leben arrogant zu sein und zu glauben, der hat keine Ahnung. Ja? Ich habe das einmal geglaubt bei Costolani, als ich Aktien gehandelt habe. Das war keine gute Idee. Und den habe ich für einen Schwätzer gehalten. Aber das war eine teure Erfahrung. Jedenfalls, ich sag mal, ich suche Mitarbeiter, die sehr gut ausgebildet sind und die sich was sagen lassen. Und die vor allen Dingen wissen wollen, wie hat er es hingekriegt. Das war mein Weg. Ich wollte immer, ich war nie neidisch oder missgünstig. Diese ganzen Dinge kenne ich nicht. Ja? Ich habe immer gesagt, wie hat er das hingekriegt? Ne? Weil das ist das, was ich lernen kann, und zwar aus der Praxis. Ne? Ich sagte vorhin, ich bin Dozent an einer dualen Schule in Mosbach, da halte ich ausschließlich einen Vortrag über die Selbstständigkeit. Ein-, zweimal im Jahr. Und da maße ich mir also auch nicht an, den Schülern oder den Studenten zu sagen, mach dich selbstständig oder nicht. Sondern ich sage ihnen, wie sich das anfühlt, wenn man selbstständig ist, was es für Auswirkungen auf die Familie hat, auf das Leben hat. Irgendwann hast du deine Kohle im Sack, aber dann guckst du auf den Tacho und bist 60. Ne? Und dann wird dir plötzlich klar, du hast dein Leben verkauft. Ja, du hast zwar Geld eingesammelt, aber da laufen eben auch Dinge dagegen. Du musst ein Gesamtbewusstsein entwickeln und landest am Ende immer wieder an dem Punkt, um die Frage zu beantworten, Vertrauen ist am Ende immer wieder das, was wir verkaufen. Die Leute sagen, wir haben es nicht richtig verstanden vielleicht, aber wir vertrauen ihm, dass er es hinkriegt. Und das darfst du nicht verspielen. Das ist für mich der beste Vertrieb, wenn die Leute sagen, der kriegt es hin. Manchmal tut das weh, ne? Weil wir irren uns auch schon mal. Aber das ist dann durch.
Ja. Jetzt hast du ja immer weiter oben drauf gelegt. Also nach den Containern kam das Thema Messen, wenn ich das so richtig sehe. Da fand ich ganz faszinierend, dass ja bei den Messen allein mit der Fähigkeit, das zu planen, also wir haben angefangen, über die Staus zu reden, aber eigentlich haben wir über ein neues Geschäftsmodell gesprochen, die Messen, mit denen wir wahrscheinlich mehr Geld verdienen als mit dem eigentlichen Messebetrieb, nämlich im Verkaufen von Zeitslots. Und dann ist noch ein neues Themenfeld aufgekommen, NATO-Übungen, Truppenübungen.
Ja.
What?
Ja, 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 da haben wir gerade Platz 1 gemacht weltweit. Also kurz zu den Messen. Die ticken ja gar nicht nach Geld. Das ist ja schon das erste Problem. Du kommst da hin und sagst, hier, Plattform, bringt 5 Millionen im Jahr. Und die sagen, alles klar, lass uns mal erst über die Prozesse reden. Inhabergeführte Bude würde ja direkt der Chef hochspringen. Man muss wissen, die sind über Corona mit hunderten Millionen verseucht worden. Und die gehören den Ländern. Und wenn die jetzt Geld verdienen, kommt einer, der holt die Kohle ab, fertig. Das heißt, es bringt denen nichts. Die triggern also nicht auf Kohle. Ja, das ist die erste Erkenntnis. Und vielleicht, um das zu Ende zu bringen, wir haben also Primärprodukte platziert bei den Messen. Das gilt auch für alle anderen Sektoren. Und weil es uns halt gelungen ist, über diese Primärprodukte in den Markt reinzugehen, immer weitere Produkte verkaufen zu können, führen wir natürlich zur Wertsteigerung des Unternehmens auch vor, dass man beliebig viele weitere Produkte über den gleichen Kanal schicken kann, ohne jedes Mal sich irgendwo 20 Millionen für einen Vertrieb holen zu müssen, ja, was da auch eine extreme Wertsteigerung ist und so weiter. Bei der NATO, da darf ich jetzt seit einiger Zeit überhaupt erst drüber reden, weil das findet man auch unter YouTube, gab es einen Contest. Also das Problem war, dass die arbeiten mit dem Klemmbrett. Das heißt, da gibt es eine große Fläche, da kommen Fahrzeuge an, hunderte von Fahrzeugen mit, ohne Anhänger, groß, klein. Und dann müssen sie die so einsortieren, dass man kann das vergleichen mit Tetris. Das sagt euch noch was, ja. Da kommen also plötzlich, genauso wie diese Steinchen darunter, kommen da plötzlich Autos durch die Hecke. Und dann müssen sie die einsortieren auf diesem Gelände. Sie müssen erstmal eine Planung vornehmen und müssen in der Planung die Menge an Fahrzeugen, die angekündigt wurden, auch so verplanen, dass anschließend alle roten, gelben, blauen richtig zusammenstehen. Aber die, wo Gefahrstoffe drauf sind, nicht neben den Lebensmitteln. Also es gibt mehrere Achsen, die da noch zu berücksichtigen sind. Das ist also Tetris mal 3 in der Komplexität. Und das haben die, wie gesagt, bislang mit einem Klemmbrett gemacht. Und jetzt, muss man sagen, traurigerweise haben diese Manöver ein Ausmaß erreicht, wie es die noch nie gegeben hat zu NATO-Zeiten. Und das kriegen die einfach nicht mehr hin. Und dann haben sie uns gerufen. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, der hat das Ding komplett auf den Kopf gestellt. Wir standen auch im Wettbewerb mit 3, 4 anderen Buden. Und wir haben über alles geredet, aber nicht über den Preis. Und wir haben das dann auch umgesetzt bekommen. Und heute gibt es ein Tool, das das also beherrscht. Da kann ich nicht über alle Details reden, aber es ist NATO-weit einheitlich, gibt es ein NATO-weit einheitliches Datensystem. Logfast nennt sich das. Und darauf adaptieren wir. Und wir sind in der Lage, da auch die Dinge in Ordnung zu bringen. Und das ist auch voll digital. Das ist natürlich ein Quantensprung. Ne? Wir haben die aus der Höhle geholt da teilweise. Die haben das, wie gesagt, noch mit dem Klemmbrett und Bleistift abgehakt. Und das dann im Regen, das muss man sich mal vorstellen. Ne?
Wenn du sagst, das passiert NATO-weit, dann sind ja die einzelnen Länder, die da mit dabei sind, wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Schwellen gewesen. Also aus der Serie, wo sind die gerade? Wahrscheinlich die komplette Bandbreite, oder?
Im Moment ist das erstmal Deutschland. Das soll jetzt auf NATO-Ebene gehoben werden. Man findet dazu auf YouTube ein Video. Da gibt es ein Alias für dieses System, das heißt Yardit. Und man findet auf YouTube die gesamte Preisverleihung, die hat in Slowenien stattgefunden, die Endrunde. Und Das soll jetzt, wie gesagt, ausgeweitet werden, das Ding. Da kann ich jetzt noch nicht so weit drüber sprechen. Da ist auch einiges noch nicht klar. Aber im Grunde genommen ist es so, dass wir eine Lösung haben, die für die gesamte NATO funktionieren würde. Und die hat im Feld wunderbar funktioniert. Und wir haben da auch die praktische Seite hinter uns. Und dann erzählen die einmal was über Beschaffungsprozesse. Die dauern dann 3 bis 4 Jahre im Normalfall. In der Regel sind es im Moment 16,2 Jahre im Durchschnitt Beschaffungszeit. Das lasse ich dann für meine Erben mal. Und jetzt wollen die da andere Lösungen finden und so weiter. Also das, keine Ahnung.
Wenn ich da an die ganze Seefracht-Herumschieberei denke, guckst du da drauf, auf diese Probleme, die wir auch während Corona gesehen haben, und denkst dir, da ist die nächste Baustelle, die ich lösen kann?
Also wenn du sowas meinst wie Probleme da im Suezkanal oder jetzt genau. auch Somalia und so weiter, nee, damit, das ist ja nichts, worauf man sich wirklich einrichten könnte. Ne? Ich meine, so oft kommt das nicht vor, dass da einer umdreht im Suezkanal, ne? Und nein, also ich sag mal, wir haben andere Ziele vor Augen, die ich jetzt noch nicht alle über den Äther haben will, aber ich sag mal, unser Ziel ist tatsächlich zunächst mal vollständige Marktdurchdringung und danach auch diesen Markt miteinander ins Benehmen zu setzen, Plus und Minus zusammenzubringen, um wirklich eine Match-Plattform zu entwickeln. Das ist natürlich ein hehres Ziel. Größenwahnsinn ist ja deutlich kleiner, aber das ist drin im Topf. Und da werden wir noch sehr viel Gehirnschmalz reinstecken müssen. Wir haben jetzt gerade in jüngster Zeit auch sehr erfahrene Leute dazu geholt. Das heißt also Leute, die auch, wie gesagt, 50 plus sind, sehr lange schon im Bereich der IT unterwegs sind. Und da kommt es auf die letzten paar Prozente an bei den Optimierungsprozessen, um wirklich den Durchbruch erzielen zu können. Mit Mittelmaß können wir da nicht antreten. Und trotzdem muss es am Ende noch so einfach bleiben, dass man es nicht komplett erklären muss. Wir können nicht die Welt schulen. Ne? Es muss also auch noch von der Usability und so weiter, muss das also auch noch in den Arbeitsalltag reinpassen. Aber bedingt durch die Antragsprozesse haben wir die Augen und Ohren der User bei uns bereits. Die haben unsere Plattform den ganzen Tag offen und der nächste Schritt ist halt, darüber nachzudenken, was kann man da jetzt noch mitmachen, wenn ich deren Augen und Ohren habe. Ne?
Dieses Team, was ihr jetzt habt, klingt sehr intergenerational. Also du sagtest gerade, ihr holt euch da erfahrene alte Leute mit rein, aber steht trotzdem vor der Uni und Cash Day. Funktioniert es gut, Teams zu haben, die sich so unterschiedlich im Lebensweg befinden?
Ja, absolut. Also auch die jungen Leute haben ja kein Problem mit Kompetenz. Ne? Die hätten ein Problem damit, wenn sie einer aufspielt, weil er älter ist. Das reicht nicht. Ne? Aber wenn ich jemandem zuhören kann, weil er einfach was drauf hat und ich gehöre zu den Menschen, die das wahrnehmen und die das interessiert, dann passt das wunderbar. Also wir haben eine Sache mal hochgezogen, das liegt jetzt schon etliche Jahre zurück. Das Thema werden wir auch nochmal aufgreifen. Vor meiner Zeit bei Visitrans, da haben wir eine Logistikplattform für Stahl entwickelt. Ja? Das Ding ist abgegangen, wir hatten 1.500 Stahlhändler, 12.000 User. Und dann sollte ein Rebuild gebaut werden. Ja? Das haben wir komplett den Entwicklern überlassen, hier diesen Baseballkappen da, ja. Und da ist ein Mist rausgekommen, der das Ding komplett hat abstürzen lassen. Das heißt, wir haben also die Senior-Kompetenz da rausgezogen damals und haben die Entwickler den heißen Scheiß bauen lassen. Ja? Und das ist komplett in die Hose gegangen. Das ist ins Bodenlose abgestürzt, das Thema. Ne? Also das heißt, es war auch da die Mischung zwischen beiden Welten. Also ich sag mal, wo spielen die noch mit? Was können die in ihrem Arbeitsalltag wirklich verwerten und was ist praxisnah und was ist einfach abgehoben und nicht zielführend und auch nicht verständlich und oder geht sogar ganz falsch heran. Ne? Wenn ich mir Stahl zum Beispiel angucke, das ist das aus meiner Sicht weitaus komplexeste Thema für Digitalisierung, das ich mir vorstellen kann, weil komplexer als Logistik und diese ganzen Sachen, die sind dagegen banal, weil du hast also mehr Kombinationsmöglichkeiten bei Stahl, wenn man die Oberfläche, die Behandlung, die Zusammensetzung und das alles kombiniert, als der Planet Erde Sandkörner hat. Und das bedeutet also, dass sämtliche Shop-Modelle ausscheiden. Du kannst also nur mit Konfigurationsmodellen vorgehen und anschließend mit dem Wissen darum, welcher Stahlhändler was im Programm hat, dann auch zum Produkt den entsprechenden Händler finden, nee, andersrum. Und da sind halt alle mit Shop-Modellen vorgegangen, die sind auch inzwischen alle Geschichte. Na, also das wird man nur mit einem Konfigurationsmodell heben und das entsteht nicht mit jungen Leuten, die programmieren können. Die Plattform entsteht nur mit alten Hasen, die wissen, wie Stahl funktioniert und wie die Leute ticken im Stahlbereich, wie sie an die Prozesse rangehen. Also das Konzept ist fertig, wir haben nur nicht mehr genug Leute, um das parallel auch noch umsetzen zu können.
Was treibt dich denn an? Also du könntest jetzt ja auch irgendwann mal sagen, so, es ist gut, Ich gehe nach Ibiza und mache einen Pole Dance.
Das machen wir auch einmal im Jahr, fünf Wochen. Das machen wir jedes Jahr im Spätwochen vor 5 Wochen, um uns genau vor diesem Geist etwas runterzuholen. Also dann ist auch wieder gut, ne? Wenn man eine Weile da war. Also tatsächlich sind wir im Spätsommer immer auf Ibiza. Das hat die Digitalisierung mit sich gebracht und das Homeoffice hat das also möglich gemacht. Wir arbeiten also dann teilweise auch von da. Was treibt mich an? Also ich sag mal, was ich nicht tue, ist mich mit Dingen befassen, wo ich sicher bin, ich habe keine Chance, das wirklich in Erfolg umzusetzen. Andersrum, wenn ich sicher bin, ich habe ein Konzept, das funktionieren wird, dann will ich es auch wissen. Und der Beschluss alleine reicht ja mir nicht aus. Ich pack's dann nur an, wenn ich die richtigen Leute zusammenbekomme. Das heißt also, wer nicht an die Idee glaubt und auch ein Stück weit daran, wie ich die Dinge angehe, passt nicht ins Team. Aber es ist nicht Geld, das mich antreibt, sondern also das hat man mal, man hat es nicht. Ich habe in meinem Leben auch schon hier und da mal richtig Geld verloren und so weiter. Ich hätte nie meine Ziele erreichen können, wenn ich Geld zum Ziel gemacht hätte, weil das viel zu flüchtig ist und weil es ist der Baum, um es mit dem Rallye-Fahrer zu sagen, ist einer der Bäume. Wenn ich an die Bäume gucke, lande ich auch da, sondern der Antrieb war immer, dieses Ziel zu erreichen, das umzusetzen und wirklich was zu verändern. Ne? Und da staune ich dann eben nicht schlecht darüber, was da im Markt alles noch nicht digitalisiert ist. Also wir reden über riesige Ölfelder, die nicht digitalisiert sind. Und das, weil die digitale Welt sie nicht abholt, wo sie stehen. Ganz einfach. Ja, es ist die banale Digitalisierung, mit der es startet. Und wenn die das erlebt haben, dann gehen sie mit der auch in weitere Bereiche rein. Stichwort Vertrauen. Ja, aber die ersten Schritte, die sind banal. Du holst die aus Excel raus, du holst die von Cobol-Programmsystemen runter und diesem ganzen Krempel da, ja. Und die landen erstmal auf sowas wie einer Basisvariante von Digitalisierung. Und von da aus kannst du mit ihnen Schritt für Schritt weitergehen. Aber wenn du da die Marslandung predigst, sind die draußen. Da gehst du raus und dann bist du noch nicht im Fahrstuhl, das ist das Thema tot. Na? Das ist meine Überzeugung. Also ich kann dir Bereiche aufzeigen ohne Ende, die sind nicht digitalisiert und die sind riesengroß.
Sehr schön. Also es ist mit dir noch zu rechnen. Das ist eine gute Botschaft. Dann sage ich einfach mal ein riesengroßes Dankeschön für diesen sehr engagierten, sehr emotionalen, unternehmerisch geprägten Talk hier mit dir. Freue mich drauf zu sehen, was noch alles kommen wird.
In der Hoffnung, dass ich irgendwas Nützliches beigetragen habe, danke ich dir und danke euch. Und hoffentlich sieht man sich bald wieder.
Total super. Vielen Dank. Dank.